Aber das Schöne ist ja auch an dieser Zielgruppe, weshalb ich die auch wirklich so wertschätze, ist, die sind einfach knallhart ehrlich. Ne? Die sind so,
Genau,
die gucken
genau.
dich an und entweder die mögen dich oder die mögen dich halt nicht. Und das finde ich aber, ist ja das Tollste und das Ehrlichste, was du haben kannst.
Hallo, der Prisma Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo.
Hallo, liebe Podcast-Fans. Heute gibt es wieder eine neue Folge von Hallo, dem Promi-Podcast von Prisma. Ich bin Stefan Braun, Chefredakteur von Prisma, und ich treffe mich heute virtuell mit einem prominenten Fernsehgesicht, nämlich anlässlich des Weltkindertages am 20. September ist heute bei mir zu Gast die liebe Clarissa. Clarissa, schön, dass du da bist.
Ja, danke. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Eigentlich klingt der Name voll ausgesprochen noch viel, viel hübscher und viel, viel schöner. Ich lese ihn mal vor und hoffe, dass ich da nichts falsch mache. Ansonsten berichtigst du mich bitte, liebe Clarissa. Clarissa Correa da Silva, richtig?
Ja, super. Ja, klingt gut.
Jetzt weißt du aber, dass wir beim Prisma-Podcast die Gäste immer bitten, sich selbst vorzustellen. Deshalb bin ich ganz gespannt und sage, hallo Clarissa, sag mal, wer bist du?
Hi, ich bin Clarissa, alle nennen mich aber auch gerne Clari. Das ist mein absoluter Lieblingsspitzname, sowohl unter Freunden, Familie oder auch egal wer. Ich bin eine leidenschaftliche Kinderwissensjournalistin und Moderatorin und ich liebe es, Dinge auszuprobieren, neugierig zu sein und ja, vor allem Spaß zu haben und sich nicht zu ernst zu nehmen.
Ah, okay, das ist ja eine super Lebensanstellung. Klasse. Wie kommt denn das? Also ist es dir quasi in die Wiege gelegt worden, so ein bisschen auch dem Nachnamen entsprechend, ein bisschen vom südlichen Lebensgefühl her?
Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass die Mentalität mir schon so ein bisschen in die Wiege gelegt worden ist, aber so dieses Neugierige und Freche ausprobieren, jetzt nicht unbedingt, weil ich aus einer totalen Akademikerfamilie komme. Ja, die sind alle super schlau, haben Doktortitel und ich habe gesagt, nee, ich gehe da irgendwie einen anderen Weg. Ja, also weg vom Schreibtisch und gerne raus ins Abenteuer, Menschen treffen, Geschichten erzählen. Das kam irgendwie so von mir selber.
Schön. Aber wenn du sagst, die sind alle super schlau in meiner Familie, Akademikerfamilie, dann erklärt das so ein bisschen, weshalb du auch dann neugierig bist und Dinge hinterfragst, oder? Kann man das so sagen?
Ja, das auf jeden Fall. Und auch warum mich Naturwissenschaften sehr interessieren, das kommt sicherlich auch von meinen Eltern, da die beide Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler sind, sicherlich. Aber genau, aber so dieses, sag ich mal, sehr energetische, was ich habe und umtriebige, das, ja, das kommt vielleicht dann doch eher so von mir oder von, was weiß ich, woher.
Wie umtriebig, um das mal aufzugreifen, du im Fernsehen mittlerweile bist, was du alles tust, darüber sprechen wir nachher noch sehr ausführlich. Da habe ich unheimlich viele Fragen an dich, liebe Clarissa.
Gerne.
Aber
ja,
jetzt mal, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, damit unsere Hörerinnen und Hörer und auch diejenigen, die uns zuschauen, denn man kann diesen Podcast auch sehen. Wir laden diese Folge auch bei Prisma TV bei YouTube hoch. Habe ich so ein kleines Ping-Pong am Anfang für dich, damit wir dich noch so ein bisschen besser kennenlernen. Jetzt bin ich ganz gespannt. Lineares Fernsehen oder Streaming?
Streaming.
Ja, okay. Und dann da eher die Serien oder ist es ein Film oder eine Doku?
Gerne Serien, Sitcoms, aber auch super gerne Reportagen und Doku.
Ah, gute Mischung. Schön. E-Bike oder Fahrrad?
Fahrrad.
Also fühlst du dich fit genug, um dann selbst auch noch die Energie aufzuwenden, um ins Pedal zu treten?
Ja, total. Also ich habe das mit den E-Bikes auch, glaube ich, noch nicht so wirklich raus. Ich saß erst zweimal in meinem Leben auf einem E-Bike. Ausdauersport. Und ich mag das, wenn man so richtig ins Schwitzen kommt und ja, einem so die Pumpe geht. Da fühle ich mich eigentlich auch mal ganz gut, wenn man das zwischendurch hat.
Schön. Gedrucktes Buch oder E-Book?
Gedrucktes Buch.
Bist du so eine, die noch das Buch, auch wenn du im Urlaub bist, wirklich so in der Hand haben musst und dann da auch ein Eselsohr reinmachst oder so und Lesezeichen reinlegst?
Ja, echt. Auf jeden Fall, ja. Ich liebe das und so haptisch so ein Buch anzufassen und so an der Seite zu gucken, wie viele Seiten habe ich jetzt schon gelesen, wie viel kommt noch. Ich kann ja ist einfach, ich liebe das einfach. Das muss und dann muss auch nach dem Urlaub und nach dem Durchlesen muss auch so richtig durchgeknautscht sein.
Was liest du da gerne? Sind das eher Romane oder sind das auch Fachbücher, viele oder?
Also Fachbücher lese ich ehrlicherweise eher beruflich gerne natürlich, aber so privat lese ich super gerne Romane oder auch Krimis tatsächlich oder so geschichtliche Romane auch ganz gerne. Oder Biografien. Biografien mag ich auch wirklich gern.
Ah, okay. Gut. Wenn wir jetzt bei Buch und Urlaub sind, dann sagen wir mal deutsche Ostseeküste oder Mallorca?
Deutsche Ostseeküste.
Ja, fährst du gerne mit dem Auto in den Urlaub und erkundest so ein bisschen Deutschland und die Region?
Ja, also ich glaube, dass es natürlich jetzt auch nochmal verstärkt durch die Pandemie kam, dass ich gemerkt habe, wie viele tolle, unterschiedliche Ecken Deutschland wirklich hat. Und ich bin absoluter Meermensch. Ich mag sehr gerne Meer, aber ich gehe auch genauso gerne wirklich auch in Wälder wandern. Und da hat Deutschland irgendwie, gerade die Wälder, sage ich mal, wirklich viel zu bieten. Bei dem Meer, ja, also Ostsee kenne ich halt noch so aus meiner Kindheit. Ich bin in Berlin groß geworden. Und da war natürlich die Ostsee irgendwie so das Nächste. Aber mittlerweile kenne ich auch sehr viel schönere Strände und bevorzuge dann doch auch die Strände meiner anderen Heimat, Brasilien, die sind tausendmal schöner, also finde ich. Aber Ostsee oder Nordsee haben natürlich auch einen ganz besonderen Flair und Charme.
Wir haben, wenn du gerade Brasilien ansprichst, wir haben auch noch eine andere Podcast-Show, die heißt Hallo Urlaub. Da müsste ich eigentlich mal mit jemandem über dieses wunderschöne Land Brasilien sprechen, oder? Also das ist doch ein Reiseziel, was eigentlich nicht so unbedingt immer so an erster Stelle steht, aber da sollte man schon mal Urlaub machen, oder?
Ja, absolut. Und ich glaube, Brasilien wird oft auch so unterschätzt, weil viele wollen nach Südamerika reisen und sagen dann so, ja, und dann mache ich Brasilien und Kolumbien und Argentinien und Paraguay oder was auch immer. Und dann sage ich immer so, ah, okay, wie lange bist du denn unterwegs? Ja, 4 Wochen. Und ich sage so, okay, Brasilien alleine schaffst du nicht in 4 Wochen. Ne? Das Land ist riesig und eben auch so vielseitig. Und ich glaube, das ist einem immer gar nicht so klar. So, man denkt, ach, da mache ich so eine Rutsche durch Südamerika und ja.
Ist eigentlich so ein bisschen schade, dass nach den Olympischen Spielen und auch der Fußball-WM 2014, wo Deutschland in Brasilien ja auch dann Weltmeister wurde, da hat das schon so nochmal so einen Fokus gehabt, aber irgendwo ist es relativ schnell wieder abgeflacht, finde ich, oder? Ist schon total schade, ne?
Ja, also zumindest die positiven Seiten, ne? Also negativ war Brasilien ja jetzt doch auch irgendwie präsent, leider. Und ich hoffe auch, dass es sich da jetzt vielleicht dieses Jahr mit der Bundespräsidentschaftswahl wieder ändert ein bisschen. Das wäre mein Wunsch. Aber jetzt wollen wir nicht so politisch werden hier.
Nein, wir wollen aber noch mal ein bisschen besser dich kennenlernen. Jetzt waren wir bei Urlaub, jetzt waren wir bei Lesen, wir waren bei Fernsehen. Dann kochen. Selbst kochen oder Lieferando?
Also ich gebe zu, ich bestelle schon sehr gerne Essen oder gehe gerne essen. Ist nicht so, dass ich nicht gerne koche, aber ich mache es sehr selten tatsächlich, weil ich dann dafür auch so Zeit brauche. Dann zelebriere ich das richtig. Dann muss ich ja auch in den Supermarkt gehen und alles frisch einkaufen. Und da brauche ich richtig Zeit. Und deswegen so im Alltag, wenn ich ehrlich bin, eher Lieferando.
Man kann ja auch gute Sachen bestellen. Und wenn man essen geht, kann man ja auch mit Freunden dann beim Essen wunderschöne und gute Gespräche aufführen. Also insofern hat das ja schon was für sich.
Ja. Also ich gebe auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne mein Geld für Essen aus, für gutes Essen. Das kam tatsächlich so ein bisschen durch meine Mutter auch, die ist ja Ärztin und die hat immer gesagt, bei Lebensmitteln, Essen und Schuhen sollte man nicht sparen, denn das ist eine Investition in deinen Körper.
Oh ja, das kann ich nur bestätigen. Da haben wir bei unserem Jungen zum Beispiel, als er klein war, auch immer sehr drauf geachtet. Die Schuhe, das mussten immer die besten sein. Also von diesem Fußbett und. Also schon wichtig. Guter Tipp von deiner Mutter.
Ja, die tragen dich halt.
Ja.
Den ganzen Tag. Die Füße.
Kannst du dich eigentlich noch an deine erste Kindersendung erinnern im Fernsehen, die du als Kind gesehen hast?
Ja, natürlich. Es war die Sendung mit der Maus.
Echt?
Ja.
Ah, okay. Die Sendung mit der Maus ist ja viele, viele Jahre älter als du, liebe Clarissa. Die Sendung mit der Maus ist jetzt, glaube ich, schon 51 mittlerweile.
Ja.
Tatsächlich, okay. Also hast du vor der Sendung mit der Maus gesessen und warst ganz, ganz fasziniert, oder? Was die Maus und der Elefant da so alles da so sonntags, glaube ich, immer auf dem Fernseher
gebracht haben. Genau, sonntags 11.30 Uhr beziehungsweise 9.30 Uhr war es damals noch. Da gab es ja noch kein Kika und da lief es 9.30 Uhr in der ARD. Und das durfte ich immer gucken. Und ich glaube, es war ein bisschen zeitgleich auch mit dem Sandmann. Aber ich kann mich gut daran erinnern, weil ich wirklich nicht viel Fernsehen gucken durfte. Das war sehr reglementiert bei mir. Und mein Vater hat da sehr drauf geachtet, was ich auch gucke. Und hat alles vorgeguckt und dann entschieden, darf ich das gucken. Also der war da sehr streng. Und genau, und Sendung mit der Maus durfte ich halt gucken und den Sandmann durfte ich gucken. Und ich bin ja ein Berliner Kind.
Ja,
ich durfte sogar zweimal Sandmann gucken. Das weiß ich noch,
stimmt.
Weil es gab den Ostsandmann noch und den Westsandmann. Und in Berlin liefen die auch tatsächlich beide noch. Also einer kam vor dem anderen und dann durfte ich zweimal Sandmann gucken. Das war immer richtig Highlight. Ja. Ja,
perfekt. Das sind ja immer nur ein paar Minuten abends dann auch. Und dann ist das ideal zum Schlafen gehen oder vor dem Schlaf. War das so ein Ritual wahrscheinlich, ne?
Ja, richtig. Genau.
Ja, kenne ich, ja. Ja. Sendung mit der Maus, stimmt, die habe ich auch geliebt. Also und dann auch im Grunde genommen die Maus, die spricht ja nicht, sie klackert ja so mit ihren Augen auch und das Geräusch hat man dann sofort auch im Kopf.
Genau, die macht immer so. Ja. Dann schnieft sie und dann macht sie klack, klack mit den Augen.
Ja. Genau. Ja. Pumuckl habe ich früher unheimlich gerne geguckt mit Meister Eder und seinem Pumuckl.
Ja.
Das war so eine Sendung, die, weil der einfach so herrlich witzig war, ja, weil der einfach mal so frech sein durfte einfach alles machen und es ging ja auch immer alles schief und der Meister Eder hat ihn dann quasi immer wieder zurechtgerufen, ja.
Ja.
Das war spannend.
Das stimmt. Den mochte ich auch ganz gern.
Kinderbücher? Hast du viele als Kind auch gelesen, so Kinderbücher?
Ja. Ja, ich war eine wirkliche Leseratte, habe sehr gerne gelesen, sehr viel gelesen, konnte auch früh richtig gut lesen. Also das ging bei mir richtig gut, was das anging. Und deswegen habe ich dadurch, dass ich ja auch nicht so viel Fernsehen gucken durfte oder andere Dinge, habe ich sehr viel gelesen. Ja.
Waren das so die typischen Mädchenbücher dann auch so? So Hani und Nani fällt mir da ein, auch wenn ich selber nicht gelesen habe. Oder was waren das für Bücher dann?
Nee, also Hani und Nani habe ich wirklich nie gelesen. Ich kam eher so vom klassischen Erich Kästner tatsächlich.
Ah ja.
Mit Das doppelte Lottchen. Also das mochte ich schon. Oder Emil und die Detektive. Aber das hing natürlich vom Alter ab. In der Pubertät habe ich dann auch so freche Mädchen, freche Bücher. Das war so eine Reihe, wo es natürlich auch so ein bisschen um die erste Liebe ging und so. Das habe ich dann auch gerne gelesen. Aber mein absolutes Lieblingskinderbuch und auch bis heute beste Buch habe ich sogar hier. Ist das hier.
Ronja Räubertochter.
Ja, und Astrid Lindgren liebe ich wirklich über alles. Und das war als Kind auch schon so. Die Astrid Lindgren-Bücher habe ich total verschlungen und Pettersson und Findus.
Das ah ja,
waren
klar.
So meine Kindheitsbücher.
Super. Ja. Super.
Aber Ronja Räubertochter war immer mein Vorbild. Ich war jedes Fasching, war ich Ronja Räubertochter. Es gab keine Diskussion. Wollte nie was anderes sein.
Verkleidet als Ronja Räubertochter?
Ja, jedes Jahr. Und auch als das Kostüm, das hat mein Vater mir damals selber gebastelt, damit es auch genauso aussieht wie bei Ronja. Ich brauchte auch diesen Riemen, den sie hatte. Mhm. Ne, die hat ja so ein Beutelchen mit so einem Riemen, ganz wichtig für die Geschichte. Das hat er alles selber gebastelt. Und als es dann zu klein wurde, weil ich rausgewachsen bin, musste das einfach nochmal in größer gemacht werden, weil keine Chance. Ich war immer Ronja Räubertochter, jedes Fasching.
Also das Kostüm musste quasi mit dir mitwachsen.
Ja.
Ich habe auch ein Lieblingskinderbuch, allerdings aus Erwachsenensicht. Ein Buch, das ich immer wieder an der Stelle sehr, sehr gerne empfehlen kann. Das heißt nämlich, ich liebe dich wie Apfelmus.
Oh, wie süß. Das kenne ich gar nicht.
Ein wunderbares Buch. Das hat die Amelie Fried herausgegeben. Und das ist im Grunde genommen eine Sammlung von Gedichten von namhaften Dichtern, ob jetzt Christian Morgenstern oder wo haben wir denn hier noch so ein paar ganz bekannte, Gustav Falke, Josef Guggenmos, also alle die man so auch in der Schule quasi kennengelernt hat, Rainer Maria Rilke, und das sind also auch wunderschöne Kindergedichte. Ich zeige das hier auch mal immer so schön auch farbig illustriert. Und die kann man den Kindern sehr, sehr gut vorlesen. Und das ist eigentlich auch so, wie ich finde, ganz gut geschrieben, dass man das auch als Kind, wenn man denn in der Grundschule lesen gelernt hat, auch da schon ganz gut auch selber mal lesen kann und üben kann damit. Also das habe ich zuletzt noch meinem Patenkind geschenkt.
Sehr schön.
Wie bist du
eigentlich? Apfelmus, merke ich mir.
Ja, allein der Titel ist schon wunderbar. Wie bist du eigentlich, jetzt haben wir über Bücher, Kinderbücher gesprochen, Kinderfernsehen selber gucken. Jetzt sag mal, wie bist du denn dann schlussendlich beim Kinderfernsehen gelandet?
Ja, bei mir war das gar nicht so, jetzt sage ich mal, so ein direkter Weg. Ne? Ich wusste irgendwie nach dem Studium, okay, ich will irgendwas mit Geschichten, mit Journalismus tatsächlich, war ziemlich schnell klar, dann machen. Und habe dann auch während des Studiums schon parallel beim Radio gearbeitet und mochte auch Radio sehr gerne. Und und habe dann über eine Hospitanz beim ZDF Auslandsstudio in Rio gemerkt, okay, ja, Fernsehen ist irgendwie auch so voll mein Ding.
In Rio, also, wo sonst? Klar.
Ja, da wollte ich Familie und Praktikum oder Hospitanz irgendwie verbinden, weil ich da 2 Monate geblieben bin. Und ja, dann dachte ich, warum eigentlich nicht ins Auslandsstudio Rio? Und das war super cool. Das war wirklich eine ganz tolle Erfahrung. Und für mich halt auch so der Moment, wie ich gesagt habe, okay, Fernsehen ist mein Ding, das in Bildern zu denken, auch, ne, also nicht nur eine Geschichte zu erzählen, sondern auch eine Bildergeschichte zu erzählen, ist auf jeden Fall was mir Spaß macht und mir liegt. Und dann bin ich zum Masterstudium bin ich nach Weimar gezogen in Thüringen und habe an der Bauhaus-Universität meinen Master gemacht und dachte auch so, okay, jetzt möchte ich, also ich habe nebenbei immer irgendwie was gemacht, gearbeitet, schon im Medienbereich und dann, ja, so in Weimar drumherum gibt es halt einfach nicht so viel. Und dann dachte ich, aber krass, hier ist ja der Kinderkanal in Erfurt, das sind nur 15 Minuten mit der Regionalbahn von Weimar. Und dann habe ich mich da beworben als studentische Mitarbeiterin. Und wurde dann auch genommen, allerdings im Publikumsservice, so heißt das. Da macht man eigentlich hauptsächlich so Kinderführungen durch die Studios und so pädagogische Workshops. Also es ist eher so an der sozialwissenschaftlicheren Schiene angedockt. Aber schlichtweg brauchten die am meisten Studentinnen und Studenten. Deswegen habe ich da dann den Job bekommen. Genau, und dann, ja, dann hatte man schon so einen kleinen Einblick auch in die Kika-Welt und wie das alles funktioniert und wie die Redaktionen ticken und wie alles produziert wird. Und dann war ich fertig mit dem Studium und dann hieß es, hey, du kommst doch eigentlich vom Inhalt und vom Journalismus und so. Sie brauchen gerade eine Elternzeitvertretung in der Nonfiktion als freie Redakteurin. Und erstmal so für ein halbes Jahr hieß es. Ich so, okay, cool, mache ich auf jeden Fall, nehme ich mit und habe dann, ja, da beim Kika in der Redaktion angefangen. Vor allem und habe vor allem viel Unterhaltung gemacht, Kika Live-Shows entwickelt, Spielshows entwickelt und auch Sendungen als Realisatorin gemacht. Also habe gelernt, wie man dreht, wie man schreibt, wie man schneidet. Und habe sehr viel eben kam von stark hinter der Kamera. Habe dann auch zwischendurch irgendwie überlegt, ja, vielleicht ist das auch nicht nur Kinderfernsehen. Ich würde schon gerne auch ein bisschen so Aktualität mal ausprobieren, ne? Mich so im Erwachsenenbereich nochmal ausprobieren und habe dann in Leipzig beim MDR so ein bisschen als Videojournalistin auch eine Ausbildung bekommen und dort dann auch in der Aktualität gearbeitet und habe dann so ein bisschen gependelt und geguckt und ja, und das waren auch so die ersten Schritte vor der Kamera tatsächlich als so klassische ReporterInnenstücke für die Aktualität, ne? So kleine Beiträge fürs Nachmittagsprogramm, genau, waren so die ersten, wo ich vor der Kamera stand. Und und dann ging es darum, beim Kinderkanal ein Beratungsangebotsformat für Preteens, also 10- bis 13-Jährige, zu entwickeln, was es eigentlich schon sehr lange gibt, aber es sollte quasi neu aufgesetzt werden, nämlich der Kummerkasten.
Preteens, sagtest du gerade?
Preteens,
das habe ich noch nie gehört.
Also die quasi so vor den Teenagern sind, ja, 10 bis 13, so nennt man bei uns Preteens, weil sie so, sie sind eigentlich nicht mehr wirklich Kinder, ne, und sind so die In-Betweener, sage ich mal, zwischen Kind und Teenager, Preteens, ja. Genau. Und dann haben wir den Kummerkasten entwickelt. Und das war ja auch die erste Sendung, die ich dann richtig als Hostin präsentiert habe beim Kika. Und so ging das irgendwie weiter. Und über den Kummerkasten habe ich dann Ralf Kaspers kennengelernt. Wir hatten ein gemeinsames Projekt und es hat super gut funktioniert einfach. Es war wirklich so berufliche Liebe auf den ersten Blick. Es war einfach richtig, wir haben richtig gut funktioniert bei der gemeinsamen Veranstaltung. Und ja, und dann hat er gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, ins Wissen macht Arsch Casting zu gehen, als es darum ging, dass Shari aufhört und die eine Nachfolgerin suchten. Ja, und vom Wissen macht A kam es dann auch so, dass ich in die Familie der Maus gekommen bin, weil das ja auch alles so eine Familie dort ist beim WDR. Und dann bin ich ja eigentlich ziemlich zeitgleich mit ins Maus-Team. Und das war für mich natürlich irgendwie, also ich habe so richtig gemerkt, wow, ich bin total baff und kann es auch heute nach irgendwie 5 Jahren manchmal gar nicht glauben, dass ich diese Sendungen halt machen darf und präsentieren darf und mitgestalten darf, weil das, ich finde, das sind halt so wertvolle Sendungen, Produkte für Kinder und Jugendliche. Oh ja. Mhm. Genau, also ist sowas richtig, ist ein richtig guter Beitrag. So. Das ist so irgendwie schön, wenn man nach Hause geht und sagt, ach Mensch, hast du jetzt wenigstens nicht irgendwie irgendein Schnulli gemacht, so, sondern irgendwie einen guten Beitrag. Ja, und dann kam ja seit, oh Gott, wann war es? Vorletztes Jahr, ne? Ja. Dann die beste Klasse Deutschlands dazu. Und dann habe ich ja auch noch Triff, was ja auch so ein riesen Herzensprojekt von mir ist, weil es einfach Geschichte ist für Kinder. Und ich liebe Geschichte. Ich war immer sehr geschichtsinteressiert und habe aber auch im Kinderprogramm, im Fernsehen oder Medien allgemein, also nicht so wirklich, wie soll ich sagen, Geschichte ist ein Thema tatsächlich, wo sich wenig rantrauen und das auch unterhaltsam irgendwie aufzuarbeiten, dass es nicht so dieser trockene Schulstoff ist und dann 1871 und dann 1873 und
ne? Auswendig lernen.
Genau, und auswendig lernen, ja. Und genau, das mit Triff und der Idee der zeitreisenden Reporterin ist natürlich was mich auch bis heute total fasziniert, also Zeitreisen. Genau.
So kam Wahnsinn. Das. Volles Programm als Kinder-Fernsehmoderatorin oder als Fernsehmoderatorin, die sehr stark edukative Inhalte auch rüberbringt, aber auch jetzt mittlerweile im Entertainment. Beste Klasse Deutschland ist ja auch ein Stück weit auch Entertainment, Unterhaltung. Aber ich muss nochmal fragen, Clarissa, du hast gesagt, das wäre nicht so der typische Weg. Also im Grunde genommen so über den Journalismus und sowas da so auch reinzukommen. Aber ich finde, das ist doch ein super, super typischer Weg, wenn man das Produkt aus dem Besucherservice kommend quasi von der Pike an kennenlernt und versteht und vermittelt, oder? Ich finde das richtig gut.
Ich finde es auch super. Also ich für mich war es ein total logischer Weg, so zu gehen, ne? Aber es ist eben nicht so der klassische Weg. Also theoretisch machst du ein Volontariat machst eine richtige Ausbildung durch alle Sender und dann kommst du vielleicht in irgendeinem Bereich, wo du auch vor die Kamera trittst und so. Aber deswegen meinte ich nur, es ist nicht der klassische Weg oder der typische Weg, aber für mich war es ein absolut logischer Weg, ja.
Und jetzt dann das Sprechen und der Auftritt vor der Kamera, das ist ja schon wichtig. An welcher Stelle hast du das gelernt?
Das kann ich dir nicht sagen, ob ich das gelernt habe.
Also war es nicht so, dass man gesagt hat, okay, du bist jetzt hier beim Casting bei Wissen macht A, hast du eben zum Beispiel gesagt, aber an deiner Stimme, da müssen wir noch was machen.
Ach so, ja, also na klar, wenn du vor der Kamera arbeitest oder auch mit dem Sprechen, kriegst du natürlich auch gewisse Coachings, ne? Obwohl sich das bei mir wirklich im Rahmen gehalten hat. Also ich hatte mal ein Moderationscoaching in Zeiten vom Kummerkasten, weil es auch einfach eine Live-Sendung war, ne? Wo du einfach auch noch mal so ein paar Techniken lernen musst, gerade live, ne? Also wenn du Kommandos bekommst, wie schaffst du gute Überleitungen, weil das musst du ja alles quasi spontan in deinem Kopf passieren. Das kannst du jetzt nicht wie im Studio irgendwie einen Text lernen und das dann präsentieren. Und auch Stimmtraining, vor allem so für Erklärfilme, wenn du so off sprichst. Ne? Das ist ja auch nochmal was anderes, als wenn du moderierst. Also wenn du jetzt wirklich einen Erklärfilm sprichst und sowas. Aber es hielt sich wirklich im Rahmen, was das Coaching anging, weil ich auch ehrlicherweise immer so den Weg gefahren bin, ich mache halt auch nur Sachen, die irgendwie zu mir passen. an, also wie viel will ich mir auch antrainieren, wie viel soll sich das verändern, weil irgendwann passt es ja dann vielleicht gar nicht mehr zu mir und dann will ich persönlich es auch nicht machen. Also so, das war für mich immer so eine Einstellung. Und ich glaube, gelernt, dass also so dieses, man kann sich präsentieren, das steckte irgendwie schon immer in mir drin. Ich habe auch als Kind schon Bühnenerfahrung gehabt, ne? Ich habe lange Ballett getanzt, so richtig mit Auftritten auch in der Urania hier in Berlin einmal im Jahr mit großen Auftritten, also so Bühnenpräsenz, das hat mir immer Spaß gemacht. Ich war Kindersynchronsprecherin schon mit 12, also dass ich so richtig im Synchronstudio stand und Stimmen gesprochen habe, Übersetzungen gesprochen habe. Meine Mutter erzählt, dass ich als Kind auch zu Hause so kleine Sketche vorgeführt habe und dann mussten sich immer alle Freunde von meinen Eltern hinsetzen und dann habe ich denen da irgendwas Ausgedachtes vorgespielt und so. Also das war irgendwie immer so ein bisschen in mir drin, glaube ich.
Ja, also die kleine Schauspielerin so ein bisschen. Dann kommen wir wieder zur Ronja Räubertochter, die dann im Fasching im Kostüm auftritt.
Die kleine freche Rampensau, die war
schon drin. Ja, das ist doch gut. Das muss man vielleicht auch ein bisschen sein in eurem Beruf, ne? Also ich meine, Aufregung gehört vielleicht ein bisschen dazu, aber das ist ja schlussendlich ist es euer Daily Business, ne? Also die Kamera geht an und dann seid ihr präsent.
Ja. Und das war vielleicht, wo wir wieder zum Anfang kommen, auch das, was ich damit meinte. Man darf sich in erster Linie nicht zu ernst nehmen, weil sonst steht man sich genau in diesem Punkt halt im Weg, finde ich, ne? Ich bin jemand, der wirklich wahnsinnig uneitel ist. Also bin ganz ehrlich, ich stehe morgens auf und verbringe nicht so viel Zeit. Klar, wenn man dann irgendwie dreht, und, ne, macht man ein bisschen Maske und so. Aber ich hab irgendwann so dieses darüber nachzudenken, wie kommt das jetzt drüber, wie sehe ich aus, was können andere denken und so, da habe ich immer gesagt, so, man darf sich manchmal nicht zu ernst nehmen und das ist auch total okay, wenn man auch mal sich verspricht oder einen Fehler macht oder blöd aussieht oder irgendwie kurz schielt oder irgendwas, so, das macht doch nichts, so, wir sind ja menschlich, wir sind ja alle Menschen und das ist ja vielleicht auch eher sympathisch dann in dem Moment.
Ist das denn im Kinderfernsehen anders als bei Erwachsenen oder schneidet ihr sowas dann raus, wenn ihr euch mal so versprecht oder sagst so, nee, ich möchte es bewusst auch dann gern mal drin lassen und wir korrigieren das dann?
Also ich erlebe es so, dass es natürlich alles korrekt sein muss. Das ist auch ein Riesenanspruch, den ich habe, gerade in Wissensformaten. Ne? Wenn ich jetzt was falsch gesprochen habe und das einfach inhaltlich falsch ist, dann müssen wir es nochmal machen und werden es auch korrigieren. Absolut. Aber wenn ich jetzt irgendwie mal mich verschnuschel oder einen Versprecher habe oder so, das finde ich nett. Das muss drin bleiben, finde ich. Also ich finde es auch ein bisschen gruselig, wenn alles immer so perfekt ist und man und die Leute im Fernsehen, wenn man so das Gefühl hat, so das sind Maschinen, das sind, keine Ahnung, vielleicht KIs oder was auch immer. Wieso machen die das alles so richtig und perfekt? Und diese Glitzer-Glamour-Welt war nie so meins. Also ich mag es dann auch einfach gerne authentisch und rough.
Na gut, warum machen die alles so richtig bei euch in der Sendung? Da steckt ja auch immer eine gute Redaktion dahinter. Und du hast eben in deinem Werdegang auch angesprochen, dass du in der Redaktion dann selbst auch so mitgearbeitet hast und Kindersendungen mitentwickelt hast. Also da würde ich jetzt gerne noch mal was von dir wissen. Wie ist das denn, eine Kindersendung zu entwickeln? Das stelle ich mir ja sensationell vor.
Ist es auch. Also ich finde es bis heute. Und ich hatte jetzt erst kürzlich auch wieder so ein neues Erlebnis. Ich finde es bis heute so, es ist so ein magischer Moment, wenn man sich etwas ausgedacht hat und das so auf ein Papier geschrieben hat und ne, so sogenannte Treatments heißt es bei Sendungen, also ein Drehbuch letztendlich, aber wo man eben auch Bilder mitdenkt oder Requisiten oder was auch immer. Und ich finde, es ist immer so ein magischer Moment, wenn man dann irgendwie am Set oder draußen dreht oder im Studio und dann kommt, also dann wird das so lebendig und plötzlich stehen da so Dinge oder man findet das Bild, was man sich so ausgedacht hat und dann kommt dann dieser Beitrag raus und dann läuft das irgendwie im Fernsehen oder im Internet oder wo man sich das anguckt und denkst du so irgendwie, das ist so magisch, ne? Dass man hat sich da irgendwas, da kam irgend so ein kleiner Hirnfurz aus meinem Kopf und dann plötzlich das Leben, wenn man sich das so angucken. Das ist das, was mich bis heute echt total fasziniert und ich wirklich eine riesen Leidenschaft für habe.
Ist das denn so, dass also das Entstehen eines neuen Formates, eines Kinderformates speziell, ist es so, dass dann da von der Programmdirektion möglicherweise oder dass da gesagt wird, hey, wir brauchen da ein neues Format für einen typischen Kinderblatt, Sonntag 9 Uhr oder so, das muss unterhalten sein oder muss edukativ sein? Oder kommt sowas aus der Redaktion raus? Oder ist das vielleicht sogar ein bisschen so eine Typfrage, dass wir sagen, hey, wir haben da die Clarissa, die wäre doch eigentlich ideal geeignet für und dafür entwickeln wir jetzt mal was?
Also, lieber Stefan, ich würde sagen, es ist alles drei. Es gibt alles drei. Also es gibt natürlich eine Auftragslage vielleicht, wo was ausgeschrieben wird, wo man sagt, ach irgendwie, Mensch, hier haben wir eine Lücke identifiziert. Wir würden gerne unser Portfolio oder unser Programm aufstocken und jetzt hüde entwickeln. Und dann kann man das ausschreiben und dann gibt es kluge, intelligente, kreative Köpfe, die sich dann irgendwie was ausdenken und man pitcht das. Es gibt aber auch genauso den Weg, der bei mir auch häufig passiert, dass ich irgendwie neugierig durch die Welt gehe und denke, ach Mensch, sowas könnte man doch eigentlich mal machen, ne? Oder das würde doch Spaß machen. Und da muss man auch nicht immer das Rad neu erfinden. Das ist eh super schwierig. Es gibt so viele tolle Sachen. Ja? Man erfindet das Rad, glaube ich, nicht mehr wirklich vom Ursprung neu, aber man findet halt irgendwie was, denkt so, ach Mensch, da ist doch irgendwie was, das könnte man entwickeln. Und dann schreibt man eine Idee auf und dann braucht man natürlich Sparring-Partnerinnen und Partner oder ne, Ansprechpartnerinnen und Partner, die irgendwie das dann auch umsetzen können. Ne? Das ist ja dann auch eine Frage von, können wir das finanzieren, haben wir den Sendeplatz, etc. pp. So. Und dann gibt es auch Momente, wo man sagt, hier, da ist irgendwie eine Person, die ist auch schon irgendwie präsent und die ist super spannend und die bringt irgendwie die und die Richtung mit. Da könnte man doch auch was mit der Person oder für die Person entwickeln. Also es gibt alles drei, ehrlicherweise.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Und jetzt überlege ich mal so auf der anderen Seite dann, also dann sitzen da Kinder oder, wie ich eben gelernt habe, Preteens oder Teens vor dem Fernseher und schauen dich und deine Formate. Jetzt leben Kinder ja ein Stück weit im Hier und Jetzt und die machen sich ja über gar nichts Gedanken. Die tauchen dann einfach ein und da kann es links rascheln und rechts rascheln. Die starren auf den Fernseher und tauchen total ein. Und Erwachsene machen sich eher so Gedanken, so, ah ja, okay, dann haben sie vielleicht eine B-Besetzung genommen, weil das Budget nicht so gut war. Aber Kinder, die finden das einfach klasse in dem Augenblick, oder? Das ist doch, da machen sich Kinder gar keine Gedanken drüber, ne? Die hängen an deinen Lippen quasi und an deinem Gesicht und folgen eurer Sendung.
Im besten Fall, wenn wir alles richtig gemacht haben, ist es genau so. Aber das Schöne ist ja auch an dieser Zielgruppe, weshalb ich die auch wirklich so wertschätze, ist, die sind einfach knallhart ehrlich. Ne? Die sind genau, so, die gucken dich an und entweder die mögen dich oder die mögen dich halt nicht.
Ah,
und,
ja, okay.
Und das finde ich aber, ist ja das Tollste und das Ehrlichste, was du haben kannst. Und ich fand es zum Beispiel bei Die beste Klasse Deutschlands, bei dem Auswahlprozess, weil Beste Klasse Deutschland existiert ja schon seit einigen Jahren. Es wurde lange, also eigentlich von Anfang an ja von unserem lieben Kollegen Malte Arkona moderiert. Und dann hieß es, okay, wir machen einen Relaunch. Das heißt, wir verändern auch ein bisschen das Spielkonzept und die Dramaturgie und das Studio wird neu und eben auch neue Fratzen da vorne und alles irgendwie neu.
Ja.
Genau. Und dann war halt die Entscheidung, okay, wir möchten eine Doppelmoderation. Was ja auch cool ist, weil das es auch sehr unique macht für ein Wissensquiz, das in eine Doppelmoderation zu setzen. Und dann gab es im Casting unterschiedliche Moderationspaarungen, sage ich mal. Und es wurde tatsächlich qualitativ mit der Zielgruppe ausgewertet. Und die Entscheidung wurde mit der Zielgruppe getroffen, wer sollen eure Gastgeberin und Gastgeber für die Show sein. Und das, finde ich, ist wirklich mal richtig gut, weil am Ende, ja, das ist ja, wie du sagst, wir sind Erwachsene und natürlich überlegen wir uns ganz viel und denken, ha, vielleicht könnte das den Kindern oder den Preteens gefallen oder das, aber wirklich wissen können wir es ja gar nicht, weil wir einfach Erwachsene sind. Ne, also ich glaube, man hat natürlich schon immer auch so einen Draht zu der Zielgruppe und eine Verbindung vielleicht auch zu seinem eigenen Kind noch in sich, das wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert, aber trotzdem sind wir Erwachsene und deswegen so viel wie möglich die Zielgruppe einzubeziehen in so Formatentwicklungen, finde ich mega. Das ist der beste Weg.
Du hast ja sehr, sehr viel persönlichen Kontakt auch mit der Zielgruppe direkt bei der besten Klasse Deutschlands, die du gerade angesprochen hast. Ja. Lass uns mal bei dem Format ein bisschen bleiben. Was macht denn dieses Format so aus deiner Sicht so besonders?
Also ich finde die beste Klasse Deutschland so besonders, weil sie wirklich auch ein Familienprogramm ist. Also ich finde, es ist so ein Event, wo für jeden was dabei ist. Ja, also ich lerne auch immer wahnsinnig viel dazu, einfach weil die Fragen sind echt knifflig. Es ist jetzt nicht irgendwie so Pillepalle. Die Spiele machen halt total Spaß. Das ist auch Action und meine Lieblingskategorie sind auch einfach ein bisschen die Experimente. Ich finde die ja mega. Ich liebe solche auch so verrückte Nonsense-Experimente irgendwie. Und also erstmal Nonsense, so sowas zu machen, aber die Erklärung dahinter ist halt ein totaler Moment. Auch wenn es nicht Wissen macht A ist. Nein, Scherz. Ja. Kleiner Scherz. Cross-Promo, weißt du?
So Wissen macht A kommen wir gleich noch.
Nein, aber ich finde, das ist halt das Tolle an diesem Quiz ist einfach, es ist so vielseitig und es ist wirklich so ein Event für die ganze Familie. Und wir haben ja jetzt auch seit der letzten Staffel sogar die DBKD-App, die Beste Klasse Deutschland-App, wo man auch wirklich live noch mitraten kann und spielen kann. Und es ist also auch noch interaktiv. Ja, das macht einfach mega Spaß und Tobi und ich sind auch selber immer total aufgeregt und freuen uns über die Spiele und auch dieses spannende Finale, was ja jetzt erst seit der Relaunch so ist, das finde ich genial. Es ist sehr komplex, ja, wenn man da auch einfach strategisch dann vorgehen muss, also auch einfach so dieser Twist, dass man nur, wenn man jetzt die meisten Punkte hat, noch lange nicht gewonnen hat, sondern man muss eben strategisch diese Punkte im Split, in diesem Finale der Shows auch noch setzen und zusammenarbeiten, Teamwork. Das macht es halt so unfassbar spannend und ich bin jedes Mal so gefesselt selber, dass ich manchmal vergesse, dass ich ja auf meinem Tablet natürlich eigentlich schon weiß, wie es weitergeht, ne? Und sehe auch schon, wie jeder gesetzt hat, aber ich bin dann immer so und schaffen sie es jetzt, ne? Und Tobi sagt auch immer so, oh, mir geht dann auch immer so, ich kriege immer Puls und wir sind, ja. Also es ist sehr mitreißend und das finde ich einfach wirklich toll an dieser Sendung.
Bist du denn manchmal auch so ein bisschen überrascht, wie viele Fragen die Kinder da wirklich beantworten können? Weil ich habe mir jetzt in der Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch habe ich ein paar Folgen reingeschaut mal und ich finde das Wahnsinn, was da, also die eine oder andere Frage hätte ich ehrlicherweise nicht beantworten können.
Ja, also ich bin immer total erstaunt. Ja. Die wissen unfassbar viel. Und klar, ich meine, die sind ja auch, ne, haben ja auch sich beworben und dann einen langen Bewerbungsprozess. Die sind alle richtig clever und schlau. Und ich glaube, was ich auch so erlebe, ist, die sind ja auch einfach jeden Tag noch in der Schule. Ne? Also die haben ja so grundsätzliche naturwissenschaftliche Gesetze oder sowas, die haben das ja viel präsenter. Oder
okay.
Also glaube ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir lässt das alles nach und ich denke mir so, stimmt, irgendwann hatte ich das mal gehört so.
Ja.
Und die sind natürlich so voll im Training, ne?
Ja. Lass uns noch kurz was zum Konzept sagen. Es gibt ja 4 Shows und in denen dann 4 Klassen jeweils gegeneinander antreten, richtig? Und dann die besten 4, die stehen im Finale, ja? Und dann geht's richtig um alles quasi.
Ja, genau. Dann geht's um den Titel und den Preis.
Und dann bist du die beste Klasse Deutschlands. Wie, du hast eben das Casting angesprochen. Wie läuft das ab? Also hat da grundsätzlich jeder die Möglichkeit, dran teilzunehmen und kann wirklich auch dann die beste Klasse Deutschlands werden am Ende des Tages, oder?
Ja, also die Bewerbungen sind offen, die werden offen ausgeschrieben und also es sind 6., 7. Klassen, das ist so eine Eingrenzung, sollten es schon sein, damit es auch einfach fair bleibt, ne? Dass wir jetzt nicht irgendwie...
Also wieder Pre-Teens quasi?
Ja, genau, und dass wir jetzt nicht irgendwie eine 8. Klasse gegen eine 5. Klasse haben, ja. Das wäre halt einfach nicht fair. Sehr deswegen unfair. 6. und 7. Ist die Limitierung, dass man sich da bewerben kann. Und ansonsten hat jeder die Chance, ja, jede Klasse hat die Chance.
Also unterhaltsam und total bildend auch wirklich dann zugleich. Damit geht's wieder los am 7. Oktober. Ich weiß das deshalb so genau, weil ich habe heute Vormittag und wir haben heute den Freitag, den 9. September, das können wir ruhig sagen, wo wir diese Folge aufnehmen und hochladen. Ich habe heute Vormittag für unser Magazin, für Prisma, schon das Fernsehprogramm für die erste Oktoberwoche ausgewählt und mir angeschaut. Und da suche ich jede Woche für jeden Tag, Clarissa, immer 7 Tagestipps aus. Und da gibt's immer jeden Tag einen Kindertipp. Ich kann das eigentlich sogar mal zeigen. Ja, wir haben einen Kindertipp immer im Fernsehprogramm als Highlight. Hier sind manchmal sind das sogar zwei, dann siehst du das hier oben. Da ist dann auch so ein Logo darunter. Kindertipp, genau. Ne, weil das ist uns auch wichtig, dass wir der jungen Zielgruppe auch gute Unterhaltungstipps geben. Das müssen auch mal edukative Formate sein. Das kann aber auch einfach nur mal unterhalten sein oder mal ein Comic oder auch nochmal so ein Klassiker wie Tom und Jerry zum Beispiel.
Ja,
und da,
das ist ja auch wichtig.
Ja, ist mir aufgefallen, dass am 7.10. geht es weiter mit der besten Klasse Deutschlands am 7. Oktober.
Genau.
Mit dir und Tobi.
Genau, da freue ich mich auch schon sehr drauf.
Jetzt hast du eben zwischendrin mal so A gesagt und hast gesagt, so kleine Cross-Promo. Wissen macht A, da haben wir beide uns tatsächlich kennengelernt, gemeinsam mit dem Ralf in Köln im Studio. Da durfte ich euch beide mal besuchen und weil ich einfach so neugierig war und wollte mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken, wie das so bei euch funktioniert. Ich war damals, ich muss ehrlich sagen, ich war schon sehr überrascht, wie klein das bei euch da ist im Studio. Das sieht im Fernsehen immer so riesig aus.
Mhm. Ja,
total
das
klein.
Ja, das ist sehr klein und kuschelig und familiär. Und aber wir haben alles da und
stimmt.
Es ist halt für Wissen macht A sehr sogar recht wichtig, also jetzt mal so aus dem Nähkästchen geplaudert, recht wichtig, dass es alles recht eng ist.
Wir plaudern heute hier nur aus dem Nähkästchen natürlich.
Ja, das stimmt. weil wir ja One-Taker machen. Das heißt, wir haben eine Kamera und wir schneiden ja nicht. Ne? Also du kannst ja mal mit dem Blick da nochmal in die Sendung gucken. Es gibt keinen Schnitt in den Moderationen. Das heißt, es ist eigentlich wie live, weil nicht geschnitten wird. Und wenn wir jetzt Riesenwege hätten, von links nach rechts, wenn wir irgendwas zeigen möchten, dann könnten wir das mit der Kamera gar nicht so gut abschwenken oder abbilden. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass das so sehr wie so ein Gang, ne? Wenn du dich erinnerst, das Studio ist ja wie so ein Gang aufgebaut, weil dadurch die Kamera dann halt sehr schnell von links nach rechts kommt. Genau, als wenn das jetzt irgendwie riesig wäre. Deswegen ist das alles so eng und klein und schön und schnuckelig.
Okay, und One-Taker, wieder was gelernt. Also gut. Und ich kann sagen, das war schon sehr, sehr interessant, wenn dann so eine Szene abgedreht war, dann wurde ganz, ganz flink und das geht blitzschnell, wird umgebaut und ein paar Minuten später geht es weiter mit einem völlig anderen Thema, aber am gleichen Ort.
Am gleichen Ort, ja. Genau, wir haben... Im neuen Studio, musst du uns mal im neuen Studio jetzt besuchen. Wir haben nämlich einen dritten Raum bekommen, einen C-Raum. Aber ansonsten davor gab es ja immer nur den A-Raum, also mit dieser großen Leinwand hinten und der Rampe. Und wenn man sich umgedreht hat, einfach so zack, 180 Grad rum, dann stand man in der Bibliothek und es sah halt komplett anders aus.
Bist du bei Wissen macht A zum ersten Mal auf Ralf gestoßen? Auf Ralf Kaspers?
Nee, habe ich ja vorhin erzählt. Ralf Kaspers und ich hatten uns über eine gemeinsame Aktion vom Kika kennengelernt, den Kummerkasten moderiert habe, hatten wir eine gemeinsame Sendung, im Rahmen von so einem Kika-Event. Und dadurch habe ich ihn kennengelernt und dann war ich im Casting, genau.
Ich frage das deshalb, weil er hat mir eine SMS geschickt mit einer Sprachnachricht für dich. Und die spiele ich dir jetzt gerne mal vor, liebe Clarissa.
Okay.
So, einen kurzen Augenblick. Die muss ich jetzt natürlich auch laut stellen hier, sonst macht das ja alles keinen Sinn. Jetzt habe ich gerade hier ein kleines technisches Problem, aber ich hole das nach. Ich löse das jetzt. Kurzen Augenblick bitte. Ja, Ralf, müssen wir dazu sagen, ist ja wirklich so ein bisschen, also ich wundere mich immer wieder, wenn ich mit Ralf auch mal spreche, er sieht ja noch so unheimlich jung aus, ist aber schon so total lange im Kinderfernsehen auch dabei. Und er ist ja auch wenn es eigentlich Armin so ist, dass man sagt, so Armin ist so ein bisschen der Mauspapa, aber eigentlich so Ralf ist schon auch fast schon Jahrzehnte bei der Sendung mit der Maus dabei, ne?
Ja, ist er schon. Ich glaube, es sind auch schon über 20 Jahre.
Ja, genau, war ich total überrascht.
Ja, das stimmt. Der Ralf, der ist einfach, der ist zeitlos.
Ja. So, und hier ist jetzt die Frage von Ralf an dich.
Okay. Die Frage, die Überraschungsfrage, die lautet: Was ist das seltsamste Geräusch, das du je gehört hast?
Gute Frage.
Weshalb fragt er das eigentlich mit dem Geräusch? Unterhaltet ihr euch oft über gibt es da so ein Running Gag zwischen euch? Oder?
Ja, also was heißt Running Gag zwischen uns? Ich glaube, also Ralf hat, glaube ich, eine Faszination für Geräusche.
Echt?
Ja, und er kann auch mit den unterschiedlichsten Körperteilen Geräusche machen. Das ist auf jeden Fall was.
Also so, wie du es eben bei der Maus quasi nachgemacht hast. Okay, gut.
Genau, und dann, also ja, wo ich immer wusste, ach schön, ich habe ihn sehr vermisst, ist, wenn Ralf im Studio steht und dann mit seinen Händen furzt. Und ich kann das aber nicht. Ich kann das einfach nicht. Und ich finde das total beeindruckend. Der kann richtig, richtig krass so mit seinen Händen furzen.
Ja.
Und der kann auch einhändig klatschen, was ich auch nicht kann.
Einhändig klatschen.
Ja, das ist wirklich krass. Und das macht er auch die ganze Zeit, wenn man dreht. Ja, aber das seltsamste Geräusch.
Ja, das will er wissen. Das seltsamste Geräusch. Du musst aufpassen, was du jetzt sagst, weil er wird dich garantiert darauf ansprechen und dann wird das wahrscheinlich nochmal ausdiskutiert werden.
Ja, das ist okay. Das ist okay. Puh, gar nicht so einfach. Seltsamste Geräusch.
Ja, irgendwas vielleicht bei euch im Studio. Gibt es da irgendein seltsames Geräusch, was er meinen könnte vielleicht? Also ich weiß es nicht. Also bei mir ist es nicht so, dass ich auf meinem Tablet, auch wenn ich ein Tablet hier in der Hand habe, wo ich ein paar Fragen für dich aufgeschrieben habe, ich kann hier keine Lösung jetzt sehen, das weiß ich nicht. Also für mich ist die Frage genauso offen wie auch für dich.
Also ja, ich glaube, also eines der seltsamsten Geräusche ist auf jeden Fall das Furzen mit den Händen von Ralf. Es ist schon sehr seltsam. Es ist schon etwas Seltenes. Ja. Wenn man das jetzt mal vom Wortursprung ausgeht, ist es sehr selten, dieses
Geräusch. Würde ich dann gerne von ihm mal hören wollen. Und das müssen wir dann, das müssen wir dann mal nachreichen. Also da bin ich sehr gespannt.
Sehr gerne, ja, frag mich.
Schön. Ja. Du hast einen neuen Partner demnächst bei Wissen macht A.
Ja.
Das ist der Tarkan. Ja. Wie kommst du zu dieser neuen Zusammensetzung des Moderationsteams? Erzähl uns ein bisschen was dazu.
An sich ganz klassisch, ne? So, ich denke, dass Ralf auch einfach jetzt an dem Punkt war, wo er sagt, ja, ist es jetzt, also das Team wird einfach erweitert. Das war die Entscheidung und das ist ja auch cool. Also warum nicht? Wir sind ja auch weiterhin auf dem Schirm. Auch ist ja auch noch Shari, läuft ja auch noch. Also von dem her, ich glaube, das ist eine ganz normale Entwicklung von einem Format, was es dann schon so lange gibt, dass es da dann einfach irgendwann ein bisschen jüngere Nachkommen war. Ja, bei der Maus auch so. Tarkan ist ja jetzt auch jünger als ich. Also so, ja, wird halt ein bisschen aufgestockt und breiter aufgestellt.
Wird sich denn ein bisschen was ändern oder bleibt das Grundkonzept im Grunde genommen so, wie es jetzt auch ist und wie es gelernt und bekannt ist?
Also ich sag mal so, es ist natürlich weiterhin Wissen macht A, deswegen es gibt jetzt keine maßgeblichen Veränderungen, aber ich finde schon, da kommt einfach ein neuer Mensch rein und dann hat man da ein neues Moderationsduo und die haben natürlich auch noch eine neue Dynamik. Ne, also neue Menschen bringen natürlich auch irgendwie Neuerungen rein, neue Beziehungen zwischeneinander. Das merkt man ja auch. Also ich finde ja auch von Ralf und Shari zu mir und Ralf, Ralf und mir, oh, der Esel nennt sich mal zuerst, Ralf und mir, hat sich ja auch was verändert. Das hat man einfach gemerkt, weil wir zwei dann ja auch wieder unterschiedliche Menschen sind und eine andere Beziehung haben als Ralf und Shari zusammen. Also deswegen, das ist, glaube ich, ganz normal und ist auch schön und so soll es auch sein.
Ich habe mal nachgeschaut, ihr beide, Tarkan und du, ihr beide seid am 26. September zum ersten Mal gemeinsam bei Wissen macht A zu sehen. Das habt ihr alles wahrscheinlich schon im Kasten jetzt, ne? Und schon
das fertig, haben wir alles oder? Schon abgedreht, ja.
Ja. Ist das eigentlich schwierig, sich auf irgendwas vorzubereiten und zu drehen, wo man weiß, es kommt erst in ein paar Monaten? Oder?
Die Vorbereitung finde ich nicht schwierig. Es ist eher so, ich bin ja dann immer so neugierig und ungeduldig und will das
Ja.
jetzt sehen, weil
Ah,
das ist
okay.
eher das Problem, dass man so lange
Das
warten
Fertige.
muss.
Aber das kannst du
Ja.
doch direkt sehen. Kannst du das nicht sofort unmittelbar irgendwie ein paar Tage nach der Aufzeichnung sehen? Ist das nicht so?
Nein, das wird ja noch zusammengesetzt mit den Erklärstücken. Und ich bekomme das ehrlicherweise eigentlich immer erst, ja, wenn es fertig ist, zu sehen. Und das, ja, und dann wird es auch meistens relativ bald gesendet.
Ja, und wie ist das dann, wenn du, kannst du dich selbst sehen im Fernsehen oder sagst du, oh Gott, ich will das gar nicht sehen oder ich möchte auch den Ton dazu nicht hören, ich möchte mich nur sehen, aber nicht hören oder wie? Es gibt ja so Leute, die haben da ein Problem mit.
Nein, ich habe da kein Problem mit. Wie gesagt, das hat ja auch wieder was mit dem zu tun, wie ernst man sich selber nimmt, ne? Also
Ja, ja, ja.
ich habe da kein Problem mit. Ich habe da, glaube ich, auch eine sehr gesunde Distanz aufgebaut, ne? Also ich habe ja auch bei Triff zum Beispiel sitze ich sogar teilweise im Schnitt für Dinge, die ich gedreht habe. Und da bin ich ja auch vor der Kamera und da muss ich mich selber schneiden. Und das ist ja dann, hast du das ganze Rohmaterial und musst ja auch die ganze Zeit zuhören in den Takes, die quasi nicht, ne, also so off-camera. Und da habe ich wirklich eine gesunde Distanz aufgebaut, dass ich teilweise dann auch von mir im Bild von der dritten Person spreche und sage so, ah, ja, dann nehmen wir das Bild da, wo die beiden da stehen und dann nehmen wir das Bild, wie sie da rüber gehen, so. Und dann wurde schon Editorinnen oder Editoren zu mir gesagt haben, du weißt schon, ne, dass
Dass
du
du
das
das
bist,
bist.
so. Also das passiert
Gut.
schon mal, ja, im Eifer des Gefechts, ja.
Also ich merke, du bist da total unkompliziert, schön, und hast also die volle Leidenschaft für dieses Thema. Sag mal, stimmt es, dass du jetzt auch unter die Autorinnen gehst und selbst auch ein Kinderbuch schreibst oder ein Buch, das sich mit Kinderthemen zumindest beschäftigt? Ist das wirklich richtig?
Das ist richtig, ja, lieber Stefan, das ist richtig. Und da freue ich mich auch sehr drüber, dass ich da die Möglichkeit habe, ein Kindersachbuch zu schreiben.
Ein Sachbuch.
Ist auch ein bisschen meinem lieben Freund und Kollegen Ralf zu verdanken da. Auch vielen Dank an dich, Ralf. Der macht das ja schon sehr lange. Der schreibt ja schon lange Kinderbücher und der hat einen coolen Bekannten, der dann auf Ralf zukam und meinte, hey, glaubst du denn, die Klari könnte sich das auch mal vorstellen? So ein Sachbuch, vor allem Sachbuch. Es geht eben um Wissensbereich, Sachbuch und ehrlicherweise auch einfach da die fehlenden Frauen, Autorinnen. Das ist einfach noch ein Thema, was das angeht. Ja? Es gibt einfach
Aber
wenige.
also wird es eher, also wenn es ein Kindersachbuch, also es ist aber kein Sachbuch, das Kinder lesen können, sondern das
Doch,
dann die,
doch,
ah,
doch.
okay, doch, ah,
Das
okay,
ist ein
gut, okay.
Kindersachbuch für Kinder ab 10 Jahren.
Nein.
Und es geht um ein Thema, was mir persönlich dann einfach sehr, sehr wichtig ist oder beziehungsweise, was heißt wichtig, es beschäftigt mich selber persönlich einfach schon seit vielen, vielen Jahren und hat ganz viel mit mir als Person, als Clarissa zu tun, unabhängig jetzt von irgendeinem Format oder einer Marke, sondern wirklich mit meiner Person. Es geht nämlich um ein wissenschaftliches, junges Thema, nämlich Epigenetik. Und ich glaube auch, dass viele Erwachsene noch nichts von Epigenetik gehört haben.
Oh ja, schließe ich mich
Und
gerne ein.
genau, und das kam mir dann einfach so, als der Bekannte von Ralf und mir mich gefragt hatte, so, gibt es denn irgendein wissenschaftliches Thema, was dich wirklich einfach persönlich total interessiert? Und ich sage, ja, Epigenetik. Und ist immer noch natürlich eine Riesenherausforderung, das sehr komplizierte, komplexe, sehr wissenschaftlich, biologisch, neurobiologische Thema eben auch runterzubrechen. Und deswegen geht es in dem Buch vor allem um die große Frage, so, wer bin ich eigentlich und warum bin ich so, wie ich bin? Ne? Also gerade denken wir irgendwie an unser 10-jähriges Ich. Ich glaube, bis zu diesem Punkt circa wächst man ja schon auch immer damit auf, verglichen zu werden. Ne? Man sagt ja, ach, das hast du von Mama, das hast du von Papa, das hast du von keine Ahnung wem, ja. Und es werden halt immer so diese Verbindungen in die Familie, in die Verwandten geknüpft. Und dann kommt man in so ein Alter, so ging es mir zumindest, wo man dann anfängt zu überlegen, ja, okay, aber wenn ich irgendwie halb Mama, halb Papa bin und dann da noch ein bisschen was von Oma und Opa und weiß ich nicht, was bleibt denn da noch für mich eigentlich? So, was kann ich denn, also was kann ich denn für mich sein? Und darum soll es so ein bisschen gehen. Und Epigenetik ist ein, wie gesagt, junger Forschungsbereich, der aber da, für mich war das so eine super spannende Erkenntnis, einfach diese Diskussion Nature versus Nurture, also was wird vererbt, was wird anerzogen, wird damit zum ersten Mal verbunden, ne? Zu sagen, beides hat einen Einfluss, also Umwelteinflüsse, Dinge, die uns prägen, Menschen, wie wir leben, Erfahrungen, sowohl gute als auch schlechte, können unsere Genetik verändern und sind eben, können eben unser Gen Dinge auch, was unseren Charakter, was unsere Ängste, Wünsche, unsere Art ist auch tatsächlich schon vererbt. Und das kann man zum einen sagen, gut, dann kann ich ja eigentlich nichts mehr ändern. Stimmt aber nicht, weil man kann es eben auch positiv sehen und sagen, ich kann da auch was verändern für mich und selber sagen, vielleicht ticke ich so, aber ich möchte so ticken. Also gehe ich das an.
Sehr, sehr spannendes Thema und ich glaube, gerade da ist es sehr, sehr wichtig, dass es richtig gut auch erklärt wird und richtig gut auch dann rüberkommt. Aber da bist du ja dann die Fachfrau, die das aber jetzt als Fernsehgesicht jetzt auch mal dann auf Papier quasi bringt. Aber sag mal, wie machst du das? Also du reist ja wahrscheinlich auch viel, bist ja auch öfters mal unterwegs zwischen Sender, Studio, zu Hause. Sitzt du im Zug und machst dir Notizen oder wie schreibst du so ein Buch?
Ja, also ja, ganz viel natürlich notiere ich mir irgendwie zwischendurch und genau wie du sagst, auf meinen Reisen habe ich immer sehr viel Zeit und ich fahre super gerne Zug, genau deswegen, weil man einfach so viel Zeit hat da und was lesen kann oder schreiben kann und tatsächlich das Manuskript habe ich aber in den ersten 3 Monaten diesen Jahres geschrieben, wo ich auch wirklich nicht viel Drehs hatte, also ich war viel zu Hause und habe einfach ja an meinem Schreibtisch geschrieben.
Jetzt erscheinen Bücher ja meistens im Herbst oder im Frühjahr. Mhm. Wann ist es bei dir soweit?
Bei mir ist es im Frühjahr. Also
im Frühjahr, okay.
Genau, nächstes Jahr.
Und wir können noch nicht sagen, wie der Titel heißt. Aber
den gibt es auch noch nicht so richtig.
Gut, aber schön. Also wir freuen uns alle sehr drauf. Und Clarissa, was hältst du davon? Wenn dein Buch erscheint, dann lass uns in der Prisma-Welt gemeinsam für unsere Hörerinnen und für unsere Leser gerne was machen. Und vielleicht hast du eine kleine persönliche Widmung dann für unsere Hörer oder Leser.
Sehr, sehr gerne. Ich nehme dich bei Wort. Das machen wir.
Schön. Jetzt haben wir eben über Wissen macht A gesprochen. Da erscheint die nächste Staffel ja, habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Die startet am 19. September und einen Tag später, am 20. September, ist der Weltkindertag. Und schau mal, was wir anlässlich des Weltkindertages gemacht haben. Ich halte das Heft jetzt nochmal in die Kamera. Wir haben nämlich die liebe Vanessa gebeten, das ist eine Zeichnerin, einfach mal uns ein Cover zu zeichnen. Und wir haben vorher mal die Prisma-Leser gefragt. Ja, genau. Wir haben vorher mal die Prisma-Leser gefragt, was denn so von ihren Kindern oder auch aus ihrer Jugend selbst so die beliebtesten Kinderfiguren sind. Natürlich ist da ein Löwenzahn drauf, da ist eine Biene Maja drauf, natürlich Pitti Platsch hast du gesehen. Ja, und wir haben anlässlich des Weltkindertages so eine kleine Prisma-Kinderausgabe gemacht. Und deswegen sprechen wir beide heute hier ja auch über Kinderthemen in einer Kinderfolge des Prisma-Podcast. Hallo. Liebe Clarissa, vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne Gespräch. Am Ende bleibt noch mal zu erwähnen, ja, das Wissen macht A. 19. September geht es wieder los mit der nächsten Staffel. Darüber haben wir gesprochen. Und am 26. kommt dann auch Tarkan dazu mit dir. Ja, und am 7.10. geht es mit der besten Klasse Deutschlands weiter. Also ein strammes Programm für dich. Also Wahnsinn.
Ja, das stimmt. Aber ich freue mich drauf.
Gut. Ja, und dann haben wir von dir zwischendrin ja auch so aus Versehen mehr oder weniger so einen kleinen Urlaubstipp bekommen. Und ich habe ja erwähnt, dass wir auch noch einen Urlaubspodcast haben. Also alle die, die Lust haben und regelmäßig sich gerne mal inspirieren lassen und in die Ferne träumen wollen, die hören gerne mal rein bei Hallo Urlaub, unserer anderen Show. Ja, liebe Clarissa, dir nochmal vielen, vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für deinen weiteren beruflichen Lebensweg. Und bleib so herrlich unbedarft, wie du sagst, und offen, wie du bist. Und so natürlich und kreativ. Das wünsche ich dir.
Vielen, vielen Dank, lieber Stefan. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und immer wieder gerne. Und jetzt feiern wir hoffentlich am 20.09. ordentlich die Kinder, alle Kinder.
Ganz, ganz wichtig. Und da gibt es leider Gottes so, so viele auf dieser Welt, denen es einfach nicht so gut geht. Und denen gilt unsere volle Aufmerksamkeit.
Ganz genau. So sieht's aus.
Bis bald. Ciao.
Bis bald. Tschüss. Danke.
Das war wieder eine Folge von Hallo, dem Prisma-Podcast. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.